Ich möchte heute aus dem zweiten Buch Mose einen Text vorlesen, aus einer Geschichte, die uns allen sehr bekannt ist, aus dem 14. Kapitel, die Verse 9 bis 17. 2. Mose 14, 9 bis 17. Das ist ein Text, in dem deutlich wird, die Geschichte Israels nach der Sklaverei in Ägypten, wie dann Mose sie aus Ägypten herausführt. Und kurz nach diesem Auszug findet diese Szene statt. Also 2. Mose 14 von Vers 9 an, nämlich die Ägypter, nachdem sie unter dem Druck, den Gott auf sie ausgeübt hat, die Israeliten haben gehen lassen, besinnen sich dann eines anderen, und jetzt heißt es von Vers 9 an. So jagten ihnen denn die Ägypter nach. Alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet hatten? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen, und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Einmal bis daher, die Geschichte geht ja dann weiter, aber soweit jetzt einmal der Text. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz bekannte und äußerst spannende Begebenheit, die hier geschildert wird, und diese Begebenheit ist, wie all die Begebenheiten im Alten Testament und im Neuen Testament, natürlich nicht nur bezogen auf die damalige Situation, wie es damals war, sondern es ist ja aufgeschrieben worden, damit es eine Botschaft weitergibt. Es beinhaltet eine Botschaft. Es ist zugleich ein Bild, das für uns in unserer Situation, auch wenn die ganz anders ist, als das Volk Israel damals gewesen ist, dass es für uns eine Botschaft ist, für uns eine Hilfe ist. Wir wissen, was der Hintergrund war. Israel, das Volk Israel, war 400 Jahre lang in Gefangenschaft, in Sklaverei in Ägypten, und da schrien sie zum Herrn um Hilfe, und Gott hat ihnen den Mose erweckt, den Mose geschickt, den Mose zugerüstet, den Mose gesandt, um sie aus Ägypten herauszuführen. Wir kennen diese Geschichte, wie Mose vor den Pharao tritt, wo der Pharao verweigert die Auswanderung des Volkes Israel, und wie Gott dann den Pharao und Ägypten unter Druck setzt durch verschiedene Plagen, diese 10 Plagen. Und die 10. Plage war dann die Tötung der Erstgeburt. Und daraufhin in dieser Nacht, in der sie auch das Passafest dann feiern sollten, da sind sie dann ausgezogen. Nun, sie sind ausgezogen unter der Führung des Mose und sie sind ausgezogen in einer Form, wo von Anfang an deutlich geworden ist, dass hier eine klare Führung dahinter war. Das war nicht einfach ein Auszug, wo Mose selber den Weg sich ausgesucht hat, sondern Gott war bei ihnen, ging vor ihnen her. Es wird berichtet, dass sie vor sich eine Wolkensäule sahen und in der Nacht war es eine Feuersäule und durch diese Wolkensäule, die vor ihnen herzog, die gleichzeitig auch die Gegenwart Gottes repräsentierte, Gott war mit ihnen, wussten sie den Weg, den sie gehen sollten. Aber schon bald kamen sie in eine Situation, die eben hier geschildert wird. Sie kamen an ein Meer und wurden gewahr, dass die Ägypter sich eines anderen besonnen haben und nachjagten den Israeliten, um sie zu töten. Nicht um sie zurückzuholen, sondern um sie zu töten. Und diese Situation war also eine unglaubliche Bedrohung für Israel. Eine Bedrohung, die für sie so aussah, dass dieses Geschehen, vor dem sie jetzt standen, dem sie ins Angesicht blickten, war der sichere Tod. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Streitwagen der Ägypter. Sie waren hilflos, ausgeliefert. Es war eine ausweglose Situation. Ihr Lieben, was ist die Reaktion? Und das ist wiederum das Bild, das auch für uns eine Botschaft oder ein Spiegelbild darstellt durch eine sehr dramatische Situation, auch wenn sie bei uns nicht so dramatisch ist, oft. Aber die Reaktion auf Bedrohungen ist meistens menschlich gesehen Angst. Sie hoben ihre Augen auf und sie sahen die Bedrohung und sie fürchteten sich sehr. Wer könnte das nicht verstehen? Ihr Lieben, sie fürchteten sich sehr. Sie fürchteten sich sehr angesichts der Bedrohung. Warum fürchteten sie sich? Weil sie ihre Augen aufhoben zu dem Feind hin. Weil sie ihn mit vollster Konzentration im Visier hatten. Und dort, wo man die Bedrohung anschaut, dort, wo der Feind sichtbar wird, jetzt in diesem Fall hier, dort reagiert man mit Angst. Das geht gar nicht anders. Ihr Lieben, sie reagierten mit Angst, obwohl sie wussten, dass sie im Auftrag Gottes ausgezogen waren. Das ist eine sehr wichtige Sache, die hier beschrieben wird. Sie reagierten mit schrecklicher Angst, obwohl sie wussten, dass Gott hinter ihnen stand. Also sie konnten ja damit rechnen, in irgendeiner Form, dass das nicht das Ende sein würde. Was würde es für einen Sinn machen, wenn Gott den Mose schickt und ihnen verspricht, sie in ein gelobtes Land zu führen und gleich am Anfang ist alles aus. Aber das ist die menschliche Natur, ihr Lieben. Und ich denke, dass das etwas ist, was wir alle kennen, obwohl wir Christen sind, obwohl wir Gott vertrauen, obwohl wir Jesus kennen, kommt es vor. Und das ist wirklich so, dass unter der großen Bedrohung, darf ich das einmal so sagen, kommt die menschliche Natur doch immer wieder durch. In der großen Bedrohung, was es auch immer ist, und wir sind davon nicht gefeit, dass wir auch in solche Bedrohungen hineingeführt werden, dann zeigt sich in unserem Herzen die Reaktion. Mit welcher Sorge, mit welcher Furcht, mit welcher Hoffnungslosigkeit, mit welchen menschlichen Anstrengungen und Bemühungen wir versuchen, dieser Konfrontation zu begegnen mit einer großen Bedrohung. Es kann eine finanzielle Bedrohung sein. Es kann eine gesundheitliche Bedrohung sein. Es kann eine berufliche Bedrohung sein. Es kann eine familiäre Bedrohung sein. Und was man jetzt alles sagen kann, wo sozusagen dunkle Wolken sich zusammenbrauen und wo wir in eine Situation hineingeführt werden, wo wir denken, da gibt es keinen Ausweg mehr. Wir sehen keinen Ausweg und wir fangen genauso an wie die Israeliten von Angst besetzt zu werden. Von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit. Und das ist auch ein Gefühl, das Christen kennen. Das ist nicht fern von uns, weil wir auch noch eine alte Natur haben, in der das möglich ist. Und das hat somit zu tun, dass wenn wir unter die große Bedrohung kommen, dann wir meistens automatisch auf diese Bedrohung anstarren. Und uns auf diese Bedrohung konzentrieren und weil wir diese Perspektive auf die Bedrohung haben, deswegen überfällt uns diese Angst, überfällt uns diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist ein Bild, das hier sozusagen uns vor Augen gemalt wird. Und ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, es hängt so viel ab von der Perspektive, die wir in solchen Situationen gewinnen. Und es ist offensichtlich so, ihr Lieben, das muss ich dazu sagen, der Weg eines Gläubigen führt oftmals direkt in Bedrohungen hinein und nicht herum. Gott verschont uns nicht vor solchen Situationen. Wir denken immer, ja, wenn Gott unser Vater ist, dann würde er das gar nicht zulassen. Diese berühmte Frage, warum lässt Gott das zu? Das ist eine der berühmtesten Fragen der Weltgeschichte. Diese Frage kennen auch Christen, die schon eine lange Wegstrecke mit Jesus gegangen sind und mit Gott gegangen sind. Warum lässt er uns da zu, dass das geschieht, dass wir in eine solche unglaubliche Bedrohung hineinkommen? Er könnte doch das verhindern. Er könnte doch das verhindern. Und scheinbar tut das nicht, in vielen Fällen zumindest. Und offensichtlich hat er es auch hier nicht getan. Er hat sie sogar bewusst in diese Situation geführt. Ihr Lieben, wir müssen, mir geht das so immer wieder mehr und mehr, wenn ich über Gott nachdenke, wir müssen Gott so sehen, wie er wirklich ist. Nicht einen Wunsch Gott uns austräumen. Und wenn er unseren Wünschen nicht entspricht, dann klagen wir ihn an. Das ist so häufig auch unter Christen. Wir wünschen uns von Gott und sagen, wenn er Gott wäre, dann müsste er doch so. Wir wissen ganz genau, wie Gott sein sollte. Weil wir machen uns ja ein Bild. Wir machen ihn. Wir konstruieren uns einen Gott. Und wenn er aber dann anders reagiert und Dinge zulässt, die wir nicht verstehen und sagen, das passt aber jetzt nicht in das Bild hinein, das ich mir von dir gemacht habe, dass ich jetzt da vor dem Scherbenhaufen meines Lebens stehe. Wie kann das sein? Finanziell, beruflich, familiär, was auch immer. Ihr Lieben, offensichtlich lässt Gott es zu. Er hat es hier zugelassen. Es war wirklich eine Bedrohung auf Leben und Tod. Es war keine gespielte Sache. War ausweglos. Und ihr Lieben, die Reaktion des Volkes ist sehr interessant. Es gibt in dieser Reaktion zwei Seiten. Das eine war eine gute Seite, das andere war eine negative Seite. Das erste, das Gute. Und sie schrien zum Herrn, heißt es hier. Das ist eine richtige Reaktion. Das heißt, in dieser Situation reagieren sie in dem Sinne richtig, dass sie die richtige Richtung wählen. Die richtige Richtung, die jetzt notwendig ist, um in dieser Situation zu bestehen. Sie wenden sich an den, der als einziger in der Lage ist, jetzt eine entscheidende Sache herbeizuführen, die sie rettet. Also sie wenden sich an den Richtigen. Und gleichzeitig, das ist so typisch, ihr Lieben, Also ich kenne das auch aus meinem Leben und ich denke, ihr werdet das auch viele kennen. Gleichzeitig, obwohl sie zum Herrn um Hilfe schreien, fangen sie an, den Mose entsetzlich anzuklagen. Die nächsten Verse. Und sie sagten zu Mose, sie schrien zu Gott, ja, Hilfe. Und das andere, sie sagten aber zu Mose, und jetzt kommt das ganze Herz. Und wenn sie Mose anklagen, dann ist es ja zugleich auch eine Anklage gegen Gott, weil der Mose hat ja im Namen Gottes sie dorthin geführt. Und außerdem ist ja die Wolkensäule vor ihnen hergezogen. Die hat sie ja genau an diesen Platz gebracht, ihr Lieben. Sie waren ja nur gehorsam, indem sie den Weg gingen, den Gott ihnen vorgegeben hat. Und jetzt kommt das Schlamassel. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Situation, es unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Weil es in Ägypten keine Gräber gab? Sie klagen nun Mose an mit verschiedenen Worten. Es ist ja interessant in der Bibel, wie ich es immer wieder sage, sind die Dinge ja meistens sehr knapp beschrieben, ohne überschüssige Worte. Da hat ja oft jeder Satz und auch manchmal jedes Wort eine besondere Bedeutung. Es sind ja mehrere Anklagen, die sie erheben. Hast du uns weggeführt, damit wir jetzt in der Wüste sterben? Gab es denn nicht Gräber genug in Ägypten? Müssen wir jetzt in der Wüste verscharrt werden? Das war aber eine Anklage, das war nicht eine Frage. Das war die Situation, mit der sie gerechnet haben. Jetzt sterben sie da mitten in der Wüste und es wäre doch viel besser, wenn sie in Ägypten bleiben hätten können. Und deswegen sagen sie dann auch, warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast, den nächsten Verse. Das ist sehr interessant, weil sie sagen damit, eigentlich, lieber Mose, wollten wir gar nicht ausziehen. Ist es nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dünner. Das heißt, warum willst du uns herausführen? Wir wollen lieber in Ägypten bleiben. Haben wir das nicht schon von Anfang an gesagt? Und jetzt haben wir das Schlamassel. Es ist sehr interessant, diese einzelnen Sätze zu bedenken, weil sie so viel auch widerspiegeln von Gedanken in veränderter Form, die wir haben, wenn wir in solche Schlamassel sozusagen auch hineingeführt werden. Und dann sagen sie, sie gehen sogar so weit zu sagen, und das ist ja fast eine Gotteslästerung, wenn man das so sagen will, es wäre ja viel besser für uns, wenn wir den Ägyptern dienen, als in der Wüste zu sterben. Jetzt hat Gott den Mose ihnen geschickt, um sie herauszuholen, und jetzt sagen sie, es ist doch viel besser, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Ihr Lieben, im Angesicht der Bedrohung ist alles weg, was Gott in ihr Herz hineingelegt hat. Kein Vertrauen, nur mehr Unglaube. Es ist interessant. Und es ist ja gar nicht so lange her, dass sie aus Ägypten herausgeführt worden sind. Das war ja kurz danach, unmittelbar danach. Und das Interessante war, sie hatten ja vorher schon die Wunder Gottes erlebt. Sie hatten ja erlebt, erstens einmal das Wunder, dass der Pharao sie überhaupt ziehen hat lassen. Das ist ja um Menschen unmöglich gewesen. Sie haben die großen Wunder erlebt, die Gott getan hat, im Zusammenhang mit den Plagen an Ägypten. Sie haben das gesehen. Sie haben Passa erlebt, wie sie da in der Nacht vor dem Auszug bewahrt worden sind durch das Blut des Lammes und überall der Tod war, nur nicht bei ihnen. Sie haben das bewusst erlebt. Sie haben die Wolkensäule vor sich gesehen. Sie haben die Feuersäule in der Nacht gesehen, als ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Aber jetzt war alles weg. Das ist so typisch menschlich. Das ist das menschliche Herz. Und das zeigt uns Gott in solchen Gegebenheiten. Israel ist immer auch ein Bild für unsere menschliche Natur. So wie Israel sich verhalten hat, so verhalten wir uns Menschen. Wir haben gar keinen Grund, mit Fingern auf Israel zu zeigen. Na, ihr seid mir die Richtigen, habt so Großes erlebt und dann benehmt euch so. Na, ihr Lieben, das ist ein Bild für unser menschliches Herz, um das es hier im Eigentlichen geht. Und ihr Lieben, was das auch aussagt, ist Folgendes. Das Vertrauen dass man in einer Situation an Gott gerichtet hat, kann man nicht pachten. Ich kann das nicht in die Hosentasche stecken und sagen, das nächste Mal ziehe ich es wieder raus. Ich muss es jedes Mal neu entscheiden. Ich sage das noch einmal, das ist sehr wichtig. Das Vertrauen, das ich in Gott habe und die Reaktion Gottes dann auch auf mein Vertrauen hin, kann ich nicht für die nächste Situation im Vorhinein schon pachten, also in die Hose stecken und nur herausziehen, sondern in der nächsten Situation muss ich ganz neu, jeweils neu anfangen, mich zu entscheiden zu vertrauen. Versteht ihr? Vertrauen ist nicht eine gleichbleibende Haltung im Leben eines Menschen, Gott gegenüber, sondern sie wird immer herausgefordert, so dass wir jedes Mal neu uns entscheiden müssen, und ich hoffe, dass wir es lernen im Laufe des Lebens, dann schneller, leichter zu entscheiden. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir haben es nicht in der Hand. Wir sehen das immer wieder. Ich kann das sagen, auch aus meinem Leben. Wenn irgendetwas schief gelaufen ist oder nicht so, ich musste neu wieder anfangen zu vertrauen. Und sagen, Herr, ich entscheide mich dafür, auch jetzt zu vertrauen. Obwohl es immer ein Risiko ist. Ich habe es ja nicht in der Tasche, wie Gott reagiert. Ich kann es ja nicht vorwegnehmen. So in diesem herkömmlichen Sinn, der Papa wird schon richten. Das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir uns klar und deutlich, auch unter der Herausforderung, die gegeben sind, dass wir uns ganz bewusst entscheiden zu dem Vertrauen. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Nun, in dieser Situation muss man noch etwas dazu sagen. Ihr Lieben, in dieser Situation hat es auch einen Zusammenhang damit, dass ja Gott unmittelbar vorher zu Mose und damit auch zum Volk gesprochen hat, was er tun wird. Nehmen wir mal die Verse 1 bis 4, Kapitel 14, dieselbe Kapitel, die Verse 1 bis 4. Das ist unmittelbar vorher, vor unserem Text, also ein paar Verse dazwischen. Und da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, und jetzt hört euch das an, was er hier sagt, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahirot zu lagern zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Punkt zunächst einmal. Gott führt Israel in diese Sackgasse. Er hat sie hingeführt. Und jetzt geht's weiter. Der Pharao aber, sagt Gott zu Mose, der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen, dann will ich das Herz des Pharao verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin und sie machten es so. Ihr Lieben, Gott hat sie in diese Sackgasse geführt. Er hat ihnen sogar gesagt. Das kommt jetzt noch dazu. Also sie haben auch das irgendwie vergessen oder sie konnten es nicht glauben. Sie waren in dieser Situation von Unglauben behaftet, denn Gott hat gesagt, er wird das Herz des Pharao verstocken, sie werden dann den Israeliten nachjagen, sie werden in eine ausweglose Situation kommen und dann wird Gott sich verherrlichen. Das ist die herrliche Verheißung. Also Israel hatte eine Verheißung für diese Situation. Ihr Lieben, Verheißungen, die Gott gibt, haben oft den Charakter, dass sie im Vorhinein und ein Licht geben für eine Situation, die später kommt. Eine ganz wichtige Sache. Wir waren auf der Familienfreizeit in Wagrain, da habe ich vorgespielt auch eine Botschaft von Bill Johnson. Da hat er genau über dieses Thema gesprochen. Wir brauchen Verheißungen im Vorhinein für Situationen, die nachher kommen. Das ist ein Beispiel. Gott hatte ihnen ein Wort gegeben, dass er sich verherrlichen wird in dieser Situation. Aber wie reagieren sie? Komplett gegenteilig. Mit großem Unglauben. Ihr Lieben, das kommt hier noch dazu. Das ist ja oft auch der Fall. Manchmal gibt uns Gott Verheißungen für Situationen, damit wir in diesen Situationen bestehen Und manchmal gibt er uns keine Verheißung für diese Situationen. Er ist Gott und weiß, was er uns zumuten kann. Entweder mit Verheißung oder ohne Verheißung. Es gibt viele Situationen, wo er uns nicht vorher schon irgendeine Verheißung gibt. Und er in jedem Fall, ob mit oder ohne Verheißung, ist unser Vertrauen auf den Prüfstand gestellt. Und ihr Lieben, das ist etwas, was ich sozusagen immer wieder auch selber erlebe. Die größte Herausforderung im Leben eines Christen ist Vertrauen. Das ist, es gibt keine größere Herausforderung, als zu vertrauen, ohne vorher zu sehen, wo es lang geht. Und genau das ist es, was Gott immer und immer wieder auf die Probe stellen will, weil er uns da etwas lehren möchte. Also, noch einmal, er führt uns manchmal in Sackgassen. Und diese Sackgassen sind nicht deswegen entstanden, oder meistens nicht deswegen entstanden, weil wir etwas Falsches gemacht hätten, als Strafe irgendwie. Ja, manchmal gibt's das auch, ja. Aber oft ist es nicht so. Wir dürfen es nicht fragen, wenn wir in einem Schlamassel drinnen stehen, in irgendeiner Frage, was habe ich falsch gemacht? Was? Ja, das dürfen wir und sollen wir auch fragen, aber das ist oft nicht die Antwort, dass wir was falsch gemacht haben. Gott will uns in diesen Situationen begegnen. Auch wenn es so aussieht, genau aussieht, als wenn er nicht da wäre. Das ist ja das Eigenartige. In diesen Situationen, wo wir in solchen Herausforderungen stehen, haben wir den Eindruck, er ist nicht da, obwohl er da ist. Und obwohl er mit seiner Gegenwart uns helfen möchte, dass wir jetzt in der richtigen Weise reagieren. Jesus ist an der Reaktion interessiert. Die Situation ist für ihn kein Problem. Für uns ist es ein Problem. Aber das, was er schaut und was er sieht, wie reagierst du jetzt in dieser Situation? Und darauf zielt diese ganze Sache ab, dass sozusagen hier diese Reaktion in einer bestimmten Weise gesehen wird. Ihr Lieben, die Veränderung, um die es hier geht, ist eindeutig, liegt einfach eindeutig daran, dass sie sozusagen eine Veränderung der Perspektive benötigt. Nun, die Reaktion, die nun der Mose an den Tag legt, gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Mose aber antwortete dem Volk auf ihre Anklagen hin. Er gibt zwei grundsätzliche Antworten. Das erste ist, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung. Und dann heißt es, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Das sind die beiden Antworten, die er zunächst einmal gibt. Das eine ist, fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, was hier bei Mose durchscheint, ist, offensichtlich hat sich Mose sehr deutlich erinnert an die Verheißung, die Gott ihm vorher gegeben hat, dass er das Volk in diese Situation bringen wird und dass er in dieser Situation dann sich verherrlichen wird. Und deswegen kann Mose sagen, er war nicht in demselben Unglauben wie das Volk, er kann sagen, fürchtet euch nicht. Warum? Ihr Lieben, Furcht ist die Folge einer falschen Perspektive. Die Furcht kam über Israel, weil sie die Bedrohung anschauten und die Verheißung vergessen hatten. Oder die Zusage der Gegenwart Gottes. Und deswegen sagt, fürchtet euch nicht, gewinnt eine andere Perspektive. Ihr müsst nun auf das schauen, was Gott euch versprochen hat. Darum steht still und seht zu, was der Herr tun wird. Er wird für euch kämpfen. Er hat versprochen. Er wird sich verherrlichen in dieser Situation. Er hat's gesagt. Und Mose sagt, steht still und schaut zu, was er nun tun wird. Und ihr Lieben, damit beginnt alles, wenn wir in einer solchen Situation stehen, dass wir uns bewusst entscheiden, die Perspektive zu wechseln. Und das ist nicht einfach. Jeder weiß das. Das ist nicht einfach. Ich kann das nie jemandem sozusagen sagen im Sinne, ja, dann brauchst du halt nur deine Perspektive ändern. So einfach ist das nicht. Ich weiß das selber. Aber das ist die Lösung. Deswegen müssen wir uns im positiven Sinne ermutigen, helfen einander, dass wir eine andere Perspektive gewissen, nicht schimpfen über den anderen. Du musst nur auf Jesus schauen, dann stimmt eh alles. Ja, so ist es das nicht so einfach. Wenn du in einem Schlamassel drinnen steckst, dann ist es eine riesige Entscheidung. Eine riesige Entscheidung, wegzuschauen und auf Jesus zu schauen, auf denjenigen, der nun allein in der Lage ist, von sich her diese Situation zu lösen. In irgendeiner Form. Und deswegen sagt das auch der Mose zuerst einmal, fürchtet euch nicht. Und dann schaut, steht fest und seht. So wie sie zuerst gesehen haben, den Pharao und die Feinde und erstarrt sind, sagt jetzt Mose, seht auf das, was Gott jetzt tun wird. Das ist die Perspektive von Veränderung. Er ermutigt sie mit allem, was er kann, zu sagen, schaut auf das, was Gott jetzt tun wird. Und ihr Lieben, das, was hier gemeint ist, ist ja jetzt nicht, dass er das Volk Israel in eine reine Passivität hineinführt. Lehnt euch zurück im Lehnstuhl, der Papa wird schon richten, schaut einmal zu, was er tun wird. So ist das nicht gemeint. Sondern das, was Mose hier meint, ist ein aktives, ein vollkommen aktives, erwartendes Vertrauen zu aktivieren. Ein aktives Vertrauen, das heißt, sich zu entscheiden, ich werde jetzt ganz gespannt, mit größter Intensität darauf achten, mich darauf konzentrieren, es erwarten, was Gott tun wird. Und ich bin gespannt, was er tun wird. Das ist nicht so ein, na hoffentlich wird das schon irgendwie richten, ja. Das ist eine ganz andere Haltung. Und das Zweite, was dazugehört zu dieser Haltung ist, wenn wir sagen, ja Herr, ich vertraue jetzt dir in dieser beschissenen Situation, wie wir es oft sagen, dass wir sozusagen eben sagen, Herr, ja die Situation ist so. Und wenn ich auf diese Umstände schaue, das ist eine Katastrophe. Aber ich entscheide mich jetzt gegen diesen Augenschein, mich auf dich zu konzentrieren, mich auf dich zu richten, mich auf dich zu werfen. Dann bedeutet das aber auch, ihr Lieben, dass wir, wenn Gott uns in dieser Situation irgendetwas sagt, was wir tun sollen, dass wir dann das auch tun. Versteht ihr? Das ist nicht nur reine Passivität. Und schauen wir mal. Sondern es kann sein, dass er in diesem Prozess, den er jetzt hervorbringen wird, und zwar in einer Weise, die ich nicht voraussagen kann. Ihr Lieben, es war unvorhersehbar für Israel, was Gott tun würde. Das war der letzte Gedanke, dass er das Meer spaltet. Kein Mensch käme auf die Idee. Und auch die Israeliten nicht, haben sicher nicht daran gedacht, dass Gott jetzt das Meer spaltet und dass die Lösung ist, um diese Bedrohung da durchzutauchen, sozusagen geradezu. Ihr Lieben, es musste für Israel diese beiden Haltungen herausgeformt werden, total zu vertrauen, dass Gott diese Situation in der Hand hat und dass er nun eine entsprechende Lösung zeigen wird. Und dass wir das sehen können, beobachten können, gespannt erwarten dürfen. Und gleichzeitig, sie mussten bereit sein zu handeln. Denn, so war es dann auch, es war eine Kombination zwischen göttlichem Eingreifen und zwischen dem Auftrag, etwas zu tun. Zum Beispiel an Mose, dass er gesagt hat, streck deine Hand aus über das Meer und spalte es. Sagt er zu Mose, er soll es spalten. Ja. Aber im Auftrag Gottes, so wie der Petrus da bei dem Fischfang, auf dein Wort hin mache ich's. Und so auch Mose, wenn du sagst, dann mache ich das. Er musste was machen. Und dann sagt auch in diesem Zusammenhang noch, gibt Gott den Auftrag, dass das Lager Israel soll aufbrechen. Ja, wohin denn? Steht dort, sie soll aufbrechen. Sagt dem Volk, sie soll aufbrechen. Na, bitteschön. Zu den Feinden hinein, ins Meer hinein auch nicht. Versteht ihr? Gott erwartet von uns Gehorsam, auch Wege zu gehen in solchen Situationen, die so unmöglich ausschauen, die so verrückt manchmal auch ausschauen. etwas, was keine Lösung verspricht oder was gar nicht im Zusammenhang steht mit dem. Und trotzdem ist es genau der Weg. Das heißt, in diesen Situationen, wo wir in solchen Bedrohungen sind, ist es enorm wichtig, dass wir ganz große Ohren haben für Gott. Und dass wir die leisesten Worte, die er zu uns spricht, ernst nehmen und dass wir dann daraufhin reagieren. Also wenn Israel gesagt hätte, na, das ist ja verrückt, der schickt uns ins Meer, das ist doch unsinnig. Dann noch größere sozusagen Revolte. Nein, aber an dieser Stelle waren sie bereit, es zu tun. Und ihr Lieben, es ist so interessant, wie eben hier zum Ausdruck gebracht wird, wie sozusagen nun das Volk in dieser Situation durch das Wort, das Gott zu ihnen gesprochen hat, ermutigt worden sind und dass sie angefangen haben, nun tatsächlich diesen Weg zu gehen. Was passiert? Mose bekommt diesen Auftrag, strecke deine Hand aus. Das Volk bekommt den Auftrag, sie sollen zum Meer ziehen, vorher noch. Ändert sich die Position der Wolkensäule. Die Wolkensäule, die immer vor ihnen war, tritt hinter sie. Also wenn sie zum Meer hingeschaut haben und hinter ihnen die Ägypter waren, dann ist die Wolkensäule jetzt nach hinten getreten. Und sie war auf einer Seite hell, und auf der anderen Seite dunkel. Hell gegenüber den Israeliten. Sie konnten sehen, was passiert. Was ist passiert? Die ganze Nacht hindurch ist ein starker Ostwind gekommen und hat das Wasser auseinandergetrieben und hat einen Weg zubereitet, der durch das Meer hindurchführt. Das hatten aber die Ägypter nicht gesehen. Die Ägypter konnten Israel nicht angreifen, weil vor ihnen war eine schwarze Wand. Gott hat sie geschützt. Die hintere Seite der Wolkensäule war schwarz, sodass die Ägypter nichts sahen, überhaupt nichts. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, sondern sie mussten nur warten. Dann im Morgengrauen, wo es Tag wurde, dann haben sie gesehen, was passiert ist. Da sind die Israeliten schon in diesem Meer gewesen und sind schon an das Ende dieses Weges auf die andere Seite gekommen. Und dann haben die Ägypter sich entschlossen, jagt ihnen nach, sogar durch das Meer hindurch. Und wir wissen, was dann geschieht, wie dann sozusagen es so wunderbar heißt. Gott hat, es heißt so wörtlich, Gott hat den Streitwagen die Räder abgeschlagen. Ihr könnt das nachlesen, den Versen danach. Das heißt, die Räder sind alle abgefallen. Und sie sind in dem Gatsch da, die Pferde mussten den Wagen ziehen durch den Gatsch ohne Räder. Das heißt, er hat sie behindert. Zweitens, er hat eine Verwirrung über sie gebracht. Das heißt, alles getan, damit diese ägyptischen Soldaten im Schlamm sozusagen hier versinken und nicht vorwärts kommen. Sie sind behindert worden. Und dann hat Gott dem Mose den Auftrag gegeben, auf der anderen Seite, er soll den Stab wieder heben, damit sich die Fluten senken. Und sie haben sich gesenkt und ganz Ägypten ist verloren gegangen. Gott hatte gesagt, er wird sich und seinen Namen an Ägypten verherrlichen. Das heißt, Ägypten wird sehen, wer der Herr im Himmel ist. Und Ägypten wird sehen, dass man mit Gott nicht spaßen kann. Ihr Lieben, Menschen, die Gott lästern, werden sehen, früher oder später, dass sie mit Gott nicht lästern können. Gott ist Gott. Er lässt nicht über sich spotten. Das ist ein verkehrtes Bild, das machen wir uns oft. Das ist ja der liebe Gott, der verzeiht alles, ja. Alter Mann, der schaut nicht genau hin, ist schon halb blind und sieht die Dinge nicht. Das ist nicht Gott. Es wird eines Tages herauskommen, wer Gott dient und wer nicht dient, ihm gedient hat. Das ist ein Bild dafür. Da gibt es auch ein Untergehen in diesem Sinne hier, wie es hier zum Ausdruck gebracht wird. Gott hat sich verherrlicht auf der einen Seite dadurch, dass er ein großes Gericht über Ägypten gebracht hat, das sein Volk 400 Jahre versklavt hat. Das war ein Gericht. Und auf der anderen Seite hat sich verherrlicht vor den Augen Israels, seinem Volk, mit dem er Großes vorhatte, das er als Instrument benutzt hatte, um diese ganze Welt zu retten durch Jesus, der ja selbst Jude war. Ihr Lieben, diese Geschichte hat so viele Dimensionen, in der uns Gott etwas zeigen möchte. Aber das Wesentliche ist, dass Gott uns zeigen möchte, es ist wichtig, dass wir jedes Mal neu uns entscheiden zum Vertrauen. Wie schlimm die Situation auch sein mag. Und wisst ihr, Vertrauen ist ja immer etwas im Vorhinein. Wenn Gott mich schon befreit hat, muss ich ihm nicht mehr vertrauen, dann ist ja schon alles vorbei. Vertrauen ist vorher, wo ich noch nicht sehe, wo ich noch nicht weiß, wie die ganze Sache ausgeht. Ein letzter kleiner Gedanke. Es ist interessant. Auch da dürfen wir jetzt nicht Gott einkasteln. In dem Sinne, dass wir sagen, aus dieser Geschichte heraus, ja, Gott ist immer auf diese Art und Weise mit uns unterwegs, dass er uns in Sackgassen führt und durch diese Sackgassen hindurch, ja. Sie mussten durch das Meer durch. Das war also, diese Bedrohung war ernsthaft und er hat sie hindurchgeführt. Das ist nicht ein Muster, wie Gott immer führt. Sondern Gott kann auch oftmals uns so führen, dass er uns um das Problem herumführt. Gott ist Gott. Noch einmal. Von uns wird erwartet von ihm, dass wir ihm vertrauen. Entweder er führt uns herum, dass wir gar nicht in das Problem hineinkommen, er löst es anders, oder er führt uns durch das Problem und zeigt uns in dem Problem seine Gegenwart. Beispiel Israel, ein Kapitel vorher. Im 13. Kapitel wird uns berichtet, als Israel aufgebrochen war, also es war unmittelbar vor dieser Situation hier, da führte der Herr das Volk Israel auf einen Umweg. Das ist köstlich. Denn vor ihnen waren die Philister. Der gerade Weg nach Israel wäre durch das Philisterland gegangen. Und Gott hat gesagt, er hat zu sich selber gesagt, wie ein Selbstgespräch wird das geschildert im 13. Kapitel, wo Gott sagt, ich möchte Israel jetzt nicht sozusagen mit den Philistern konfrontieren, denn wenn sie jetzt am Anfang schon in einen Kampf hineinkommen, dann drehen sie vielleicht um und gehen wieder zurück nach Ägypten. Und deswegen führte sie einen Umweg. Und das Interessante daran, dieser Umweg führte genau in die Sackgasse. Versteht ihr? So ist Gott. Das heißt, wir können ihn oft nicht verstehen. Aber wir können ihm vertrauen. Das ist ein großer Unterschied. Und wir wollen immer zuerst verstehen und dann vertrauen. Und das ist das große Problem, das wir haben mit Gott. Wir wollen immer, dass er uns zuerst etwas erklärt. Und dann sagen wir, okay, gut, jetzt verstehe ich, jetzt vertraue ich dir. Und Gott macht es genau umgekehrt. Es ist hochinteressant, diese Geschichte. Es ist eindeutiger geschrieben, es hat ein bisschen länger gedauert. Bis sie da herum gewesen sind, der Weg hat sich ein bisschen verlängert. Aber sie sind mit den Philistern nicht in Konfrontation geraten. Ihr Lieben, wir wissen oft gar nicht, wie oft uns Gott vor etwas bewahrt, wo wir vielleicht nicht bestanden hätten in dieser Situation. Und wir denken nur vielleicht, na, das war aber ein Umweg. Das hat aber lange gedauert, bis Gott uns irgendwo hingeführt hat. Und dann klagen wir ihn auch an und sagen, Herr, wieso ist das so lange gewesen, bis du endlich deine Verheißung erfüllt hast? Ja, manchmal ist es ein Umweg, den er uns führt, uns zugute. Und wir wissen es gar nicht. Wir müssen vorsichtig sein, unsere Gedanken, den Gedanken Gottes etwas zu unterstellen. Immer zu denken, wir wissen eigentlich, wie Gott denkt. Gott ist nicht interessiert an Erklärungen, sondern an Vertrauen. Und Vertrauen an Gott wird nie enttäuscht. Amen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns durch dein Wort so viele Beispiele gibst, Anschauungsbeispiele, an denen wir sehen können, was Vertrauen bewirkt. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du wirklich ein Vater bist. Du hast das bewiesen, gezeigt. Und Herr, wir wollen diese Botschaft auch heute ganz persönlich ernst nehmen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist in jeder Situation, in die wir hineingeführt werden, auch wenn sie wie eine Sackgasse ausschaut, dass du uns lehrst, unsere Perspektive zu verändern. Dass wir gerade angesichts der großen Bedrohung nicht auf die Bedrohung schauen, sondern auf dich und darauf, dass du eine Lösung hast, wie auch immer die ausschaut, Herr. Wir haben keine Ahnung oft, welche Möglichkeiten du hast, Situationen zu lösen. Wir haben keine Ahnung, welche Möglichkeiten du hast. Und manchmal staunen wir dann im Nachhinein und sagen, ja, so hätte ich mir das nie gedacht. Herr, du hast das gemacht mit Israel, du hast das im Leben vieler Menschen gemacht und wir bitten dich, dass du uns gerade in solchen Situationen, wenn wir jetzt darin stecken, auch jemand von uns in einer solchen Sackgasse ist, wo er nicht weiter weiß. Heiliger Geist, hilf, dass jetzt Vertrauen wächst. Vertrauen durch eine Perspektivenveränderung auf dich hin. Und lass uns erwartungsvoll, gespannt, mit höchster Konzentration es erwarten, dass deine Lösung freigesetzt wird, was auch immer es ist und wie es auch immer geschieht. Schenk uns dieses Vertrauen, das nicht mit Verbindungen verknüpft ist, Herr, wo wir immer dann irgendwelche Bedingungen daran knüpfen. Wir wollen das aber so oder so oder so oder so. Aber Herr, wenn du es ganz anders machen willst, wie du uns da hilfst, dann gib uns da ein offenes Herz, offene Augen, dass wir das sehen und akzeptieren. Und danke, Herr, dass du unser Vertrauen nie enttäuscht. Amen.